10:45.
Und das hat mich immer ein bisschen gestört, dass oft über junge Menschen gesprochen wird, aber kaum mit ihnen oder für sie. Nur weil wir nicht über die Klimakrise sprechen, ist sie ja trotzdem da. Ich halte mich immer an das, was möglich ist, und es ist im Moment noch sehr viel möglich.
Es ist wieder 11:45 und daher Zeit für eine neue Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas Ruschka und ich bin Programmmanager von Ökobusiness Wien. Heute bei mir zu Gast ist Verena Mischitz. Sie ist Videoredakteurin bei der Tageszeitung Der Standard. Wir sprechen heute darüber, wie man über die Klimakrise reden soll und warum jeder Artikel eigentlich eine Klimastory ist. Ja, schön, Verena. Danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Ja, freut mich total. Ich stelle dich kurz vor, und wenn immer du das Gefühl hast, es ist was falsch oder es passt nicht oder du willst noch was ergänzen, dann bitte mach das gern. Du bist jedenfalls Videoredakteurin und Moderatorin bei der Tageszeitung Der Standard. Du bereitest dort Erklärvideos auf und auch Reportagen, und im Wesentlichen geht es um die Klimakrise, aber auch um andere gesellschaftliche Themen. Persönliches, du bist Kärntnerin, kommst aus Völkermarkt?
Genau.
Hört man nicht?
Habe ich mir abtrainiert.
Aber du kannst Kärntnerisch,
ja, ja, ja. Ich spreche ja privat noch Kärntnerisch.
Du sprichst nur Kärntnerisch. Ich finde das total nett, das Kärntnerisch. Jedenfalls studierst du Publizistik und Politikwissenschaften, bist im letzten Jahr mit dem Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet worden, bist auch im letzten Jahr unter den Top 3 Wissenschaftsjournalistinnen gewesen. Bist auf der besten Liste 30 unter 30? Sonst noch was man von dir wissen sollte als Hörerin?
Ich bin auch Sprecherin im Netzwerk Klimajournalismus, wo es hauptsächlich darum geht, die Klimaberichterstattung in Österreich voranzutreiben. Mhm. Aber ansonsten, ja.
Sonst war es das. Ja. Okay, super. Ja. Jetzt hast du, ja, ich habe es ein bisschen reingehört, kannte es ehrlich gesagt vorher nicht, ja eigentlich ein kann man sagen, völlig neues Format für den Standard auf der Standard-Plattform entwickelt. Kannst du ein bisschen erzählen, warum und was das genau ist?
Ja, als ich in den Journalismus gekommen bin, hat mich das schon immer ein bisschen gestört, dass die jungen Menschen ein bisschen ausgelassen werden. Es gibt sehr viel Content, sehr viel Angebot für die ältere Generation, aber sehr wenig für junge Menschen. Es hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, zum Glück. Und das hat mich immer ein bisschen gestört, dass oft über junge Menschen gesprochen wird, aber kaum mit ihnen oder für sie. Und dann hat der Standard eine ähnliche Idee gehabt, nämlich Content für junge Menschen zu produzieren. Dann war die Stelle ausgeschrieben und ich habe mich beworben. Und seitdem läuft es eigentlich ganz gut. Also ich versuche, so gesellschaftliche Themen, das, was gerade so ein bisschen diskutiert wird, herauszugreifen, einzelne Aspekte dann in die Tiefe zu gehen und das dann ein bisschen verständlicher zu machen und einfach zu erklären.
Und was ist anders, wenn du jetzt sagst, die Kommunikation mit jungen Menschen im Vergleich zu mir zum Beispiel?
Es ist schon allein die Form ist anders. Also man weiß, dass junge Menschen sehr, sehr viel auf Social Media unterwegs sind. Das ist das eine. Andererseits auch sehr viel Nachrichten über Video konsumieren. Mhm. Und das wird immer mehr. Und andere Länder sind da schon viel weiter. Und ja, wir haben das in Österreich ausprobiert und das funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm.
Jetzt hast du ja auch gesagt, du fasst das irgendwie kurz zusammen oder so. Jetzt habe ich mal, ich habe mir nicht sehr viel angehört, aber ich habe mal angehört, diese Zusammenfassung von dem IPCC-Bericht. Jetzt muss ich gleich, bevor wir reden, was das ist und vielleicht auch erklären, was es ist, mal sagen, es hat mir total gut gefallen und ich habe jetzt nicht gefunden, dass das jetzt mich, jetzt bin ich ja nicht wirklich ein junger Mensch, aber dass das mich nicht anspricht, das hat mich total angesprochen. Deswegen habe ich jetzt auch so gefragt, wisst ihr, dass ihr nur junge Leute damit adressiert? Oder?
Das ist natürlich die Hauptzielgruppe, aber ich freue mich natürlich, wenn die breiter wird und mein Content oder das, was ich produziere, viele Menschen erreicht. Mhm. Ist natürlich umso schöner.
Ja, nein, das war wirklich cool. Magst du vielleicht erzählen, was IPCC ist, wenn man jetzt schon in diesen Kürzeln spricht?
Genau, der IPCC ist der Weltklimarat und der ist in den 80ern gegründet worden, um quasi die Klimawissenschaft, den aktuellen Stand der Klimawissenschaft zusammenzufassen und den in die Öffentlichkeit und in weiterer Folge auch in die Politik zu tragen, damit Maßnahmen erarbeitet werden können, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Und alle 6 Jahre werden Berichte veröffentlicht und die fassen den aktuellen Stand der Klimawissenschaft zusammen. Also die naturwissenschaftlichen Grundlagen, dann die Auswirkungen und die Verwundbarkeit, wer ist am stärksten betroffen und auch die Maßnahmen, die notwendig sind, um die Klimakrise einzudämmen. Genau, und da ist letztes Jahr ein Teilbericht davon erschienen und da habe ich versucht, den so gut es geht zusammenzufassen. Natürlich ist in diesen 4 Minuten jetzt nicht alles gesagt, aber ich habe mir die wesentlichsten Aspekte herausgegriffen und habe auch versucht einzufangen und darzustellen, wie das uns betrifft. Das ist ja oft nicht so einfach und sehr komplex und deswegen habe ich mir auch Europa herausgegriffen, damit die Personen, die das sehen, auch verstehen, was das mit uns zu tun hat. Und genau, dass es nicht nur weit weg passiert, also zeitlich und örtlich, sondern auch jetzt schon bei uns.
Du hast für mich jetzt da wesentliche Punkte herausgegriffen, die ich auch noch gerne nachfragen will. Aber ich will noch ganz an den Anfang zurück. Jetzt hast du ja zu Recht gesagt, das ist ja irgendwie wissenschaftlich, ist gleich sperrig vielleicht, ist vielleicht nicht immer so zu verstehen für uns eins irgendwie Normalkonsumentinnen. Hast du eine bestimmte Technik? Wie gehst du an das heran?
Ich fühle mich oft so ein bisschen in einer Übersetzerfunktion. Also ich versuche halt diese komplexe wissenschaftliche Sprache, die ja tatsächlich nicht für jeden so einfach zu verstehen ist, in eine einfache Sprache zu übersetzen. Ich habe da jetzt auch keine Zauberformel, aber das, wo ich versuche, darauf zu achten, ist, das Ganze ein bisschen greifbar zu machen. Vielleicht ein Beispiel, es gibt ja diese sogenannten Kipppunkte. Das heißt, sind Elemente im Klimasystem und wenn die überschritten werden, dann werden so selbstverstärkende Prozesse in Gang gesetzt. Und ich habe das versucht anschaulich zu machen, indem ich eine Tasse genommen habe und mein Finger simuliert die Treibhausgasemissionen. Und je mehr Treibhausgase wir ausstoßen, desto eher kommt die Tasse an eine Kippe. Und irgendwann fällt sie runter. Oder ich habe versucht, die Grenzen des Wachstums zu beschreiben und habe mir gedacht, was ist noch blöd oder schlecht, wenn es zu groß wird? Und habe dann einen Luftballon genommen und ihn aufgeblasen, bis er geplatzt ist. Also genau, ich versuche halt, diese komplexen wissenschaftlichen Themen irgendwie anschaulich aufzubereiten und auch in einer Sprache, die möglichst viele verstehen.
Hast du dann, das ist ja total kreativer Zugang, probierst du das dann aus, bevor du es machst, im Freundeskreis oder so, was funktioniert und was nicht funktioniert oder ja, hast das Gefühl, das passt eh, weißt du?
Ich probiere das nicht aus, aber ich verbringe tatsächlich sehr viel Zeit mit dem Storytelling. Also ich mache hier die komplette Recherche, aber ich verbringe vermutlich, also natürlich von Video zu Video unterschiedlich, aber die gleiche Zeit auch mit dem Storytelling und überlege mir, wie kann ich diese Geschichte erzählen, damit sie möglichst viele Menschen interessant finden und auch bis zum Ende dranbleiben. Also bei der Klimakrise ist es ja immer so ein Ding, niemand will mehr von diesen ganzen Krisen hören. Wir wissen eh alle, dass es schlimm ist. Und deshalb versuche ich auch nicht nur über die Probleme zu sprechen, sondern gleichzeitig auch Platz für Lösungen zu finden für unterschiedliche Maßnahmen, die ergriffen werden könnten oder Beispiele, wo es auch schon gut läuft.
Du kriegst wahrscheinlich auch einen Haufen Feedback, nehme ich jetzt mal an, von Leuten, die dir schreiben. Ist das auch was, wo man sich dran orientiert und sagt, okay, offenbar ein bisschen mehr in die eine oder die andere Richtung oder zufrieden, das ist jetzt offenbar gut angekommen oder nicht? Oder ist das egal, was da kommt?
Na, ich freue mich natürlich immer über Feedback und das ist zum Glück zu einem großen Teil sehr positiv. Ich freue mich natürlich immer auch, wenn ihr WissenschaftlerInnen schreiben, weil dann weiß ich, dann habe ich etwas richtig gemacht und nicht zu vereinfacht, aber auch nicht zu kompliziert. Ich kriege auch sehr viel Feedback von LehrerInnen, die meine Videos auch im Unterricht verwenden. Das freut mich auch immer sehr. Ja, es ist durchgehend positiv und natürlich manchmal schöpfe ich auch meine Inspiration draus. Mhm. Ja.
Du hast jetzt WissenschaftlerInnen angesprochen. Ich bin an sich Biologe, habe in den 80er Jahren Pflanzenphysiologie studiert. Und da gab es einen damals sehr bekannten Professor, den Professor Rupert Riedl, der war ja auch Theoretiker, der hat aber auch neben den wissenschaftlichen Büchern, populär populäre Bücher geschrieben, hatte auch eine Fernsehsendung. Und weil ich da auf der Uni war, habe ich dann den Diskurs unter den Kollegen und Kolleginnen mitbekommen von ihm. Und der hatte es nicht leicht, weil es immer geheißen hat, das ist ja unwissenschaftlich, was du machst. Das ist ja jetzt quasi grob fahrlässig falsch. Wie gehst du mit so Gratwanderungen um? Erlebst du das?
Du meinst, wenn
man was vereinfacht, ne? Wenn man was vereinfacht, um es zu verstehen, und damit es andere Leute verstehen oder die Zielgruppe versteht. Hast du selber gesagt, wird es vereinfacht und gleichzeitig verlässt man halt dann die gesicherten Boden der Wissenschaft.
Genau, es ist natürlich immer eine Vereinfachung bis zu einem gewissen Grad, aber ich versuche das schon sehr korrekt zu sein und auch Rücksprache mit den WissenschaftlerInnen zu halten. Also ich stehe in einem sehr engen Austausch und führe auch immer Interviews, einfach um sicher zu gehen, dass so wie ich das dann formulieren würde, damit das auch korrekt ist. Natürlich wird es der Komplexität der ganzen Forschung nicht gerecht, aber meine Aufgabe als Journalistin ist ja, das ein bisschen zu übersetzen und diese Informationen so weiterzugeben, dass es möglichst viele verstehen. Und ein bisschen Vereinfachung muss man immer in Kauf nehmen, aber ich versuche da schon sehr korrekt zu sein.
Ja, ich halte das ja für total wichtig, weil ich denke mal, das Ziel ist ja, hast du, glaube ich, vorher auch formuliert, eben, dass man Menschen erreicht, dass die das verstehen und dass man sie vielleicht auch bewegt, oder? Ist das auch ein Ziel, dass du, oder reicht's, das reicht dir bei deinem Ansatz das Verstehen, oder willst du deine Hörerinnen und Seherinnen auch wohin führen?
Ich sehe mich in meiner Rolle als Journalistin schon noch in der Verantwortung, diese Informationen weiterzugeben, dass BürgerInnen in einer Demokratie die Möglichkeit haben, sich informiert zu fühlen und im besten Fall sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Mhm. Ja.
Mhm. Du hast jetzt erst quasi auch erwähnt, das will eh schon niemand hören, schon niemand mehr hören. Jetzt ist es einerseits die Klimakrise oder Klimakatastrophe, wie man es jetzt bezeichnen will, und andererseits glaube ich, wenn man eben in diesen Negativszenarien kommuniziert, dann kommt man eben auf das, dass manche zumindest die Ohren zuklappen. Wie spricht man dann eigentlich richtig über Klima, was immer jetzt?
Also grundsätzlich finde ich es mal wichtig, dass es überhaupt thematisiert wird, weil viele Medienhäuser in Österreich, aber auch international, gehen jetzt so ein bisschen den Weg, wir machen softere Themen, so ein bisschen Lifestyle-News, einfach um von diesen Krisen ein bisschen wegzukommen. Ich finde, das ist ein bisschen ein falscher Zugang, weil ich glaube, also die Ängste und die Sorgen, die sind ja trotzdem da. Nur weil wir nicht über die Klimakrise sprechen, ist sie ja trotzdem da. Und deswegen, glaube ich, kommt es darauf an, wie wir darüber reden. Und es ist schon auch sehr wichtig, diese Dringlichkeit zu formulieren. Also nicht zu verharmlosen, weil wir haben ein Problem und nur noch ein kurzes Zeitfenster, um etwas dagegen zu tun, damit es auch in Zukunft noch lebenswert wird. Das zu betonen, aber gleichzeitig auch die Lösungen aufzuzeigen. Weil das Gute ist ja, in diesen IPCC-Berichten steht ja nicht nur drin, dass wir uns, also wir müssen uns nicht für ein Ende der Menschheit entscheiden, sondern können uns auch für eine gerechtere, nachhaltigere Zukunft entscheiden. Und in diesen IPCC-Berichten steht ganz genau drin, wie wir dorthin kommen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, diese Lösungswege aufzuzeigen.
Hm. Gibt es ein bestimmtes Wording, das du verwendest oder nicht verwendest? Bleiben wir jetzt bei Klimakatastrophe oder so. Ist das was so genau ich es jetzt nicht verfolgt, was du magst. Ist das was du verwendest, bewusst oder bewusst ausklammerst, oder klammerst du was bewusst aus?
Ja, es ist so ein bisschen ein ständiger Aushandlungsprozess. Es gibt jetzt nicht das eine Wort, das perfekt ist und das eine, das man überhaupt nicht mehr verwenden sollte. Also es ist ständig irgendwie in Diskussion. Was ich sehr vermeide, ist das Wort Klimawandel, weil, also ein bisschen der Hintergrund zu diesem Wort, Anfang der 2000er haben sich republikanische Politiker, es waren hauptsächlich Männer, und die fossile Industrie ausgemacht, hey, lass uns lieber Klimawandel sagen anstatt globale Erwärmung, weil es ist ein weniger angsteinflößend, und wie man sieht, ist das auch sehr erfolgreich gewesen. Das versuche ich zu vermeiden. Andere sagen dann wieder, ja, aber wir beschreiben damit die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Also es ist ein Aushandlungsprozess, und am Ende kommt es meiner Meinung nach nicht unbedingt auf den einzelnen Begriff an, sondern auf den Inhalt, also das, was ich damit sagen will. Weil ich kann darüber entscheiden, ob ich die Situation jetzt verharmlose, ob ich übertreibe oder ob ich das darstelle, so wie es jetzt gerade ist.
Ich finde es total spannend, dass du, das ist deine Erklärung jetzt mit Klimawandel und quasi aus der US-amerikanischen konservativen Politiker-Ecke kommen. Ich habe so das Gefühl, ich nehme trotzdem das Wort Klimawandel, weil es ja sehr geläufig war. Ich habe das Gefühl, es ist so im Sprechgebrauch, quasi kommt immer eine Eskalationsstufe dazu. Es war der Klimawandel, es war die Klimakrise. Jetzt hört oder liest man immer mehr die Klimakatastrophe. Ist das auch eine Strategie, der du folgst oder die du beobachtest?
Also ich versuche das sehr viel abzuwechseln. Ich sage oft Klimakrise, dann verwende ich wieder Erderhitzung. Klimakatastrophe, ja, also habe ich sicher auch schon verwendet, aber ich sehe jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das zielführend ist, wenn wir immer eine Steigerung des Wordings machen. Wie gesagt, ich glaube, es kommt eher auf den Inhalt an, müssen uns nicht mit diesen Begriffsdebatten aufhalten, sondern uns eher darum kümmern, dass möglichst viele verstehen, dass es dringend ist.
Jetzt hast du ja, und das Statement hat mich jetzt wieder daran erinnert, du hast ja gesagt, du bist die Sprecherin des Netzwerks der Klimajournalistinnen in Österreich. Kannst du kurz sagen, vielleicht auch wer das ist, aber was die Zielsetzung ist und wie ihr da arbeitet?
Also das Netzwerk Klimajournalismus Österreich ist ein Verein, der Journalistinnen und Journalisten aus unterschiedlichen Redaktionen zusammenbringt. Und das Ziel ist, die Klimaberichterstattung in Österreich voranzutreiben und fester zu verankern. Also wir haben laufend Stammtische, monatliche Stammtische, wo wir immer eine Person aus der Branche einladen, die ein bisschen so über ihre Arbeit erzählt, wo wir auch darüber reden, was läuft im Moment gut, was läuft weniger gut in der Klimaberichterstattung. Dann haben wir immer wieder so Pressebriefings. Jetzt nächste Woche kommt ein neuer IPCC-Bericht heraus, also ein Synthesebericht, der alle letzten Berichte zusammenfasst. Und da haben wir auch immer so Briefings, wo wir darüber reden, wie spricht man am besten darüber, wie berichtet man am besten darüber. Dann haben wir auch Workshops zu Klimajournalismus. Und jetzt haben wir in den letzten Monaten einen Klimakodex ausgearbeitet. Das ist quasi ein Leitfaden für eine angemessene und klare Klimaberichterstattung. Und das Ziel ist es, dass diesen Kodex möglichst viele österreichische Medien in ihre Statuten aufnehmen, damit die Klimaberichterstattung tatsächlich auch besser verankert wird in Österreich.
Mhm. Spannend. Das gibt es wahrscheinlich international auch, nehme ich jetzt mal an.
Ja, es gibt ein Netzwerk in Deutschland und es gibt auch eines in der Schweiz.
Jetzt ist ja, ich denke mal, die Medienleute sind wahrscheinlich eine ganz wichtige Zielgruppe, aber es reden ja, du hast jetzt erst schon die fossile Lobby erwähnt, es reden ja viele und vielleicht auch unbedarft, ich denke mal jetzt gar nicht, welche die lobbymäßig was erreichen wollen über das Thema Klima. Gibt es auch, und Öko-Business ist jetzt ein Programm, wir arbeiten ja in dem Programm mit Unternehmen, die freiwillig was Richtung eine bessere nachhaltige Wirtschaftsweise machen wollen, ne? Und das ist mehr oder weniger ambitioniert, aber alle die reden natürlich jetzt auch über das Thema Klima. Gibt es sowas, einen Art Leitfaden oder den Kodex oder so, der auch interessant wäre für andere gesellschaftliche Gruppierungen, sage ich jetzt einmal weit, wo man sagt, da kann man sich orientieren. Weil ich finde das mit dem Klimawandel spannend und auch die Diskussion, wie man eskaliert oder nicht. Gibt es sowas? Macht sie sowas? Gibt es irgendwas im Netz, was man sich da anschauen kann?
Also wir fokussieren uns hauptsächlich auf Klimajournalismus. In dem Kodex steht zum Beispiel auch drin, dass die Grundlage von guter Klimaberichterstattung einfach wissenschaftliche Erkenntnisse sind, dass wir uns vom Aktivismus abgrenzen, dass es auch Strukturen braucht, um Klimaberichterstattung zu ermöglichen, also Weiterbildungsmöglichkeiten für JournalistInnen. Aber abseits vom Journalismus gibt es natürlich auch sehr viel Angebot, zum Beispiel von klimafakten.de. Die haben einen Leitfaden herausgegeben, wie Klimakommunikation. Mhm. Das kann man ja auf den Journalismus, aber auf andere Bereiche auch anwenden. Genau. Also es gibt so einen Leitfaden für gute Klimakommunikation im Netz. Das kann man sich auch gratis herunterladen. Und der neueste Leitfaden, der bezieht sich aber auch eher auf Journalismus, ist von Psychologist for Future. die versuchen einfach diese psychologische Komponente mit reinzubringen, dass es auch wichtig ist, über die Ängste zu sprechen und die Sorgen ernst zu nehmen.
Das finde ich jetzt auch ein sehr interessantes Thema, weil das hat man ja nicht jetzt, zuletzt kommt das im Rahmen der Nacharbeit oder der Bewältigung, was ist gut und schlecht gelaufen in der Corona-Krise und in der Kommunikation, ja auch immer wieder heraus, vielleicht hat man sich zu sehr auf eine Naturwissenschaft fokussiert und anderes nicht betrachtet, Richtung Maßnahmen oder auch Richtung Kommunikation. Deswegen finde ich das mit den Psychologen und Psychologinnen total spannend. Ist das jetzt die einzige Tendenz oder gibt es das auch zu sagen, Wissenschaft rund ums Klima ist nicht nur Naturwissenschaft, sondern da gibt es eine ganze Bandbreite, was darin spielt?
Ja, das ist ganz wichtig, das interdisziplinär zu denken, weil die Klimakrise betrifft ja alle Bereiche unserer Gesellschaft und deswegen betrifft sie auch quasi alle Disziplinen in der Wissenschaft. Und was ich immer wichtig finde, ist, sich vor Augen zu führen, dass die Klimakrise ja eine soziale Krise ist, die sich naturwissenschaftlich messen lässt.
Mhm.
Genau.
Mhm. Jetzt, ich arbeite halt in diesem Umweltschutzbereich und teilweise auch international, und das mag jetzt irgendwie schräg klingen, aber ich war unter dem Aspekt, im Thema Klimawandel was weiterzubringen, in Japan und Korea. Habe dort Workshops geleitet, deswegen mag das klingen, weil ich ja dorthin geflogen bin natürlich. Und dort, vor allem bei der Arbeit da in Korea, ist mir aufgefallen, dass wir waren in einer Region südlich von Seoul, und da sind in den letzten, 2014, in den letzten 9 Jahren 10 riesige, ganz neue Kohlekraftwerke gebaut worden zur Versorgung von Seoul. Und einerseits habe ich mir dann gedacht, das war so ein bisschen eine Selbsterklärung, warum mache ich das? Okay, es ist gut, dort kann man dort zu intervenieren und versuchen, was weiterzubringen, weil man vielleicht mehr bewegen kann. Auf der anderen Seite komme ich dann zurück und höre dann manche Maßnahmendebatten da bei uns, und dann denke ich mir, ja, ist schon gut, und das heißt nicht, dass bei uns alles gut ist, aber wenn ich dann sowas höre, dann denke ich mir, wie sinnvoll ist dann da, wenn wir da um Kleinigkeiten debattieren. Wie siehst du das?
Also ich finde es immer schwierig, mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil es kommt ja oft das Argument, aber China.
Ja, völlig richtig.
Und wenn man sich die Pro-Kopf-Emissionen anschaut, dann dreht sich das alles ein bisschen, weil dann ist Österreich nicht mehr ein kleines Land, sondern wir haben einen sehr, quasi im internationalen Vergleich, einen gar nicht so niedrigen CO2-Ausstoß, wenn man das pro Kopf sieht. Und das ist ja sehr einfach zu sagen, ja, lass mal die machen und dann sind wir dran und dann schauen wir weiter. Also eher ein sehr österreichischer Zugang. aber das Ding ist, wir haben nur noch ein sehr kleines Zeitfenster, um die Erderhitzung auf ein Maß zu begrenzen, wo man sagen kann, das ist für die Menschen auf der ganzen Welt halbwegs lebenswert. Und wir können uns einfach nicht mehr leisten, das hinauszuzögern.
Ich wollte nicht darauf hinaus, aber dass wir sagen, zuerst dir und dann wir. Es war nur interessant, so auch andere Dimensionen zu sehen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, das wäre dort keine Frage mehr. Ja, also das war schon ein spannendes Ding. Kommen wir wieder zurück. Du hast gesagt, es gibt nicht richtig falsch, sondern es gibt eine angepasste Art und Weise, wie man über die Klimakrise redet.
Aber ich würde schon sagen, man kann sehr, sehr viel falsch machen,
okay, vor allem
indem man, es gibt so ein bisschen zwei Richtungen. Das eine ist, vollkommen zu übertreiben und zu sagen, es ist eh egal, was wir tun, es ist eh alles verloren. Und die andere Seite ist zu sagen, ja, wir schaffen das sowieso mit Technologie und eigentlich müssen wir uns jetzt nicht so krass darum kümmern, es ist eh nicht so schlimm. Also egal ob verharmlosen oder vollkommen übertreiben, am Ende kommt etwas Ähnliches heraus, nämlich dass zu langsam, zu wenig oder gar nichts gegen die Klimakrise unternommen wird. Und da sind natürlich Journalistinnen in der Verantwortung, da nicht die eine oder die andere Seite abzudecken, sondern sich an die wissenschaftlichen Fakten zu halten.
Mhm. Gibt es dann auch in deinen, also wenn es bei deinen HörerInnen ankommt, gibt es auch dann eine Möglichkeit, die ich dann als Konsumentin deiner Videos, deiner Beiträge herauslesen kann, wie kann ich mich selber verhalten, was kann ich selber machen, was kann ich selber dazu beitragen? Gibt es diese Handlungsebene, diese Tippebene vielleicht oder so?
Was man jetzt persönlich als...
Genau, wenn ich das jetzt höre und denke mir, interessant, spannend, betrifft mich, man sollte was tun.
Ja.
Und dann bleibt ja über, was tue ich jetzt als Einzelperson?
Ja, ich glaube, so jede Person muss so seinen eigenen Weg finden, was passt für mich. Manche setzen sich in den Gemeinderat, manche schließen sich einer Organisation an, manche schreiben Briefe an PolitikerInnen, manche engagieren sich in anderen Bereichen, andere wiederum im Journalismus. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden, was gerade für ihn oder sie gut passt. Also ist logischerweise ist nicht jeder dafür, sich auf die Straße, also nochmal, logischerweise ist es nicht für jeden etwas, sich auf die Straße zu kleben. Das ist natürlich auch super verständlich, aber es gibt andere Möglichkeiten in Vereinen, in der Politik etc.
Aber das, um jetzt gleich bei diesen Straßenklebeaktionen zu bleiben, du hast ja gesagt, wissenschaftsbasiert und nicht Aktionismus ist ein wesentlicher, wenn ich es richtig verstanden habe, Gradmesser für euch als Journalistinnen, darüber zu berichten. Wie geht man dann mit Aktionen um, sei es die Straßenkleber oder andere? Ist das ein Mittel zum Zweck, den Inhalt wieder aufzugreifen für euch? Oder lenkt dann der Aktionismus vielleicht vom Thema zu sehr ab?
Also was man schon sieht, ist, dass seit es diese Aktionen der letzten Generation gibt, ist das Thema wahnsinnig präsent. Und natürlich spricht man auch über die Aktionen selbst. So, ist das noch legitim oder nicht? Das klarerweise, vor allem am Anfang, war das ja ein sehr großes Thema. Wissen ist auch noch, aber ich finde es nicht mehr so stark. Vor allem, weil sich auch WissenschaftlerInnen mit den AktivistInnen solidarisiert haben. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch deshalb sehr viel mehr über die Klimakrise an sich gesprochen wird.
Jetzt hast du ja irgendwann auch mal gesagt, geschrieben, auch jetzt glaube ich gesagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber dass eigentlich auch jede Story, jede Geschichte eine Klimageschichte ist oder sein kann. Wie meinst du das? In welchem Zusammenhang steht das für dich?
Also die Klimakrise betrifft einfach alle Bereiche unserer Gesellschaft, wie wir uns ernähren, wie wir zur Arbeit kommen, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, zur Arbeit zu kommen. Geht sich in 5 Jahren der Skiurlaub noch aus oder nicht? Das sind sehr viele Bereiche und die haben alles auch irgendwas mit der Klimakrise zu tun. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das angesprochen wird und diese Verknüpfung auch angesprochen wird.
Ich hänge mich jetzt mal beim Skiurlaub rein, weil ich auch sehr gern Skifahren gehe. Und mir dann manchmal schon noch die Frage stellen, also ich komme oft plötzlich beim Skifahren und denke, okay, ist total schön und macht Spaß und plötzlich, oh, ist das jetzt wirklich noch adäquat, das zu tun? Wie weit ist das Thema schlechtes Gewissen, dass es dann ja bei mir ist, wenn mir das einfällt, was bewegt, was dann vielleicht auch zu Handlungen führt? Oder ist das halt nur ein Moment, das aufpoppt? Bei mir derzeit ist es ein Moment, das aufpoppt und dann fahre ich weiter und genieße es weiter.
Es kann sicher ein Hebel sein, ein Anstoß, sich in irgendeiner Art und Weise zu engagieren. Aber ich, mein Magen knurrt, ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Aber ich bin jetzt dagegen zu sagen, ich persönlich muss mich jetzt so sehr einschränken, um etwas gegen die Klimakrise zu tun. Natürlich, jeder Person sollte so viel wie möglich tun, so viel tun, wie sie kann. Es braucht halt auch gesetzliche, politische Rahmenbedingungen, die müssen sich ändern. Und diese Individualisierung ist ja auch etwas, was von der fossilen Industrie vorangetrieben wird. Ein perfektes Beispiel ist der CO2-Abdruck. Ist ja eine Erfindung von der fossilen Industrie, um zu individualisieren und zu sagen, hey, jede einzelne Person soll schauen, was sie dagegen tun kann, aber wir emittieren weiter und wir verdienen weiter unser Geld mit fossilen Brennstoffen.
Aber verstehe ich dich richtig, wenn ich jetzt rauslese, zu sagen, ja, man darf das nicht auf die Einzelpersonen abwälzen, sondern es sind die Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen, aber trotzdem bleibt quasi eine Handlungsverantwortung auch auf meiner persönlichen Ebene?
Genau, es braucht beides, weil logischerweise braucht es auch den politischen Druck von unten, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Und es braucht auch die einzelnen Personen, die versuchen, möglichst klimafreundlich zu leben. Aber man kann nur so klimafreundlich leben, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Genau, also es braucht beides, individuelles Handeln und gesellschaftliches Handeln.
Jetzt haben wir ja sehr viel natürlich über Medien gesprochen und wie das Klimathema in Medien aufgenommen und verbreitet wird. Jetzt gibt es ja, zumindest wenn man das jetzt sehr salopp sagt, ja eine gewisse Medienlogik, dass halt das, was Aufsehen erregt, waren wir gerade bei den Klimakleberinnen, das findet halt Platz in Medien, das, was vielleicht positiv ist oder sich langsam ändert oder so, nicht so. Ist das gut so? Funktioniert das auch in der Klimakommunikation so?
Also Journalismus funktioniert ja sehr ereigniszentriert. Es gibt eine Klebeaktion oder es gibt eine Überschwemmung oder es gibt gerade eine Dürre und darüber wird berichtet. Und das ist gut. Aber wenn das gerade nicht passiert, dann ist die Klimakrise ja trotzdem da. Und Journalismus funktioniert nach einer bestimmten Logik, in der man bestimmte Dinge als berichtenswert betrachtet. Wir können das eh kurz durchgehen. Mhm. Es gibt so bestimmte Kriterien, die auf die Klimakrise oft nicht zutreffen. Zum Beispiel ist die Klimakrise neu? Mhm. Nicht wirklich. Also wir kennen das Problem seit Jahrzehnten. Ist sie nah? Auch nicht immer. Es kann gerade sein, dass in Pakistan etwas überschwemmt ist oder eine Stadt überschwemmt ist, aber in Österreich passiert gerade nichts. Das klingt natürlich ein bisschen zynisch, aber ist so. Ist sie aktuell? Auch nicht immer. Es passiert, wie gesagt, nicht immer etwas. Ist sie eine Sensation? In Wahrheit haben wir uns an diese ganzen Katastrophen schon ein bisschen gewöhnt. Und das führte dazu, dass die Klimakrise oft keine Beachtung findet oder gesagt wird, ja, wir wissen das eh schon, das kann man auch in 2 Tagen noch machen oder das kann man auch in einer Woche noch machen. Und so passiert es, dass immer etwas anderes wichtiger ist.
Das heißt, braucht man dann diese, also du jetzt ganz konkret, nicht Mann, sondern du ganz konkret, brauchst du dann, um Platz zu finden für deine Beiträge, diese Klebeaktionen, diese Katastrophe, den neuen IPCC-Bericht, um quasi...
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall hilfreich, aber damit das auch in Zukunft besser funktioniert und damit die Klimakrise ihren Platz bekommt in der Berichterstattung, haben wir jetzt auch diesen Kodex verfasst. Einfach in der Hoffnung, dass das Thema oder die Klimakrise als Dimension besser verankert wird.
Wird, weil es halt auch Nachfrage, das war zuerst Druck machen auf politische Entscheiderinnen, quasi von unten heraus. Funktioniert das auch bei Medien? Intervenieren Leute, schreiben sie, ich sage jetzt Altleserbriefe, wie immer, das entspricht jetzt meinem Alter, wie immer das jetzt in Social Media passiert, Antworten, Feedbacks, Likes, was auch immer, die mehr zum Thema Klima einfordern. Ist das auch ein Motor dafür, dass es sowas gibt oder ist das irrelevant?
Also das kann ich jetzt schwer abschätzen, weil ich ja sehr viel zu dem Thema arbeite. Aber was schon der Fall ist, es gibt Umfragen in Österreich, die kommen immer wieder zum selben Ergebnis, nämlich dass ca. 70% der Befragten sind an Themen zur Klimakrise interessiert. Aber weniger als 50% fühlen sich ausreichend informiert. Das heißt, es gibt eine Lücke. Die Menschen wollen Klimaberichterstattung, aber es gibt noch zu wenig. Vielleicht noch ein Beispiel aus Frankreich. Da gibt es jetzt auch so eine Klimacharta, wo festgeschrieben ist, so schaut gute Klimaberichterstattung aus. Und da war der Auslöser tatsächlich, dass die Menschen gemerkt haben, also es gab ja letztes Jahr eine extreme Dürre in Europa und in Frankreich war besonders stark betroffen. Und da haben viele gemerkt, Klimakrise ist halt doch etwas, was uns auch betrifft in Europa. Und das hat dazu geführt, dass Medien mehr darüber berichten, weil die Bevölkerung verstanden hat, okay, wir haben hier ein Problem. Wieso sagt uns das denn niemand? Um es jetzt überspitzt zu formulieren. Und diese Charta haben jetzt tatsächlich einige Medienhäuser übernommen und unterschrieben.
Gibt es, weil davor hast du geantwortet, 50% fühlen sich uninformiert. Das kommt jetzt bei mir nach Vermittlung von Fakten an. Jetzt ist es ja nicht immer nur, dass jemand bewegt wird durch Fakten oder vielleicht ganz selten, sondern es geht ja doch ja ganz viel um die Emotion, zumindest um eine Kombination von den beiden. Du hast jetzt ja gesagt, ja, ich wollte gerade sagen, siehst du es auch so und wie gewichtet man das?
Genau, deswegen ist es auch wichtig, dass die Klimakrise immer mitgedacht wird, weil es braucht nicht nur Wissenschaftsbericht, also starre Wissenschaftsberichterstattung, wo es nur explizit um die Klimakrise geht, sondern sie soll halt in alle Bereiche und in alle Formen der journalistischen Arbeit mit einfließen und dann logischerweise, wenn ich bestimmte Reportagen habe, die ohnehin schon versuchen, Menschen emotionaler abzuholen. Und wenn ich da die Klimakrise mit reinbringe, dann ja, habe ich das gut abgedeckt.
Jetzt war ja das vor nicht allzu langer Zeit, zumindest im Print Standard, ja eine Geschichte oder ein Versuch, denke ich mal, die Klimaforscherin Grom Kolb was zum Start der Formel 1-Saison sagen zu lassen. Jetzt bin ich jetzt nicht der Formel 1-Fan. Aber habe ich einen interessanten Ansatz gefunden und mir aber gleichzeitig gedacht, wenn ich jetzt wirklich ein Formel 1-Fan wäre, würde mir mich das erreichen? Und habe daran gezweifelt.
Ja, ich fand es auch tatsächlich sehr interessant, aber sie sagte ja auch, müssen die Formel 1 ja nicht abschaffen. Sie finden jetzt nicht mehr zeitgemäß. Ich finde es trotzdem gut, dass diese Verknüpfung hergestellt wird, einfach weil gezeigt wird, auch das ist ein Problem. Das heißt ja nicht, dass wir das, also dass man gleich diese großen Sportevents abschaffen muss. Aber es zeigt ganz gut, dass die Klimakrise alle Bereiche betrifft und es schafft halt Bewusstsein, auch wenn sich der Formel 1-Fan jetzt nicht angesprochen fühlt. Aber wenn wir das immer wieder machen, dann zeigt das einfach das ganze Bild. Wenn das nicht gemacht wird, dann ist es nicht das ganze Bild. Ja.
Wie gesagt, ich habe total spannend gefunden. Ja. Mich hat es auch angesprochen. Und das hat ja nicht zuletzt vor Jahrzehnten schon der Niki Lauda irgendwann gesagt, das ist mir jetzt zu blöd, in meinem Kreis zu fahren. Also ich sehe das schon auch in dem Zusammenhang. Aber ich habe es eben spannend gefunden, weil ich es so offensiv, also weil es zwei Extreme eigentlich abbildet. Ne? Eine Sportart, die eigentlich nur jetzt fossil quasi derzeit fossil funktioniert, bleiben wir mal bei derzeit, und quasi eine Wissenschaftlerin, die halt genau das Thema adressiert und die Probleme aufzeigt, habe ich einen total spannenden Zugang gefunden. Unter den 50%, die sich uninformiert oder nicht informiert fühlen, deckst du jetzt mit deinen Beiträgen, das haben wir ja am Anfang gesagt, vor allem die junge Generation ab, wenn ich so sagen kann. Jetzt aus deiner Warte, auch wenn es jetzt nicht dein Metier vielleicht ist, gibt es diese Uninformiertheit und vielleicht eine notwendige andere Art zu kommunizieren? Siehst du das auch auf der Seite der älteren Menschen? Weil die Demoskopie sagt uns ja immer, wir sind eine alternde Gesellschaft und gerade die Alten sind die Entscheider, jetzt bewusst auch männlich gesagt, ob uns das gefällt oder nicht, ist ja wieder was anderes. Braucht man da auch einen eigenen Kanal?
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Wichtig ist, dass die Klimakrise thematisiert wird, dass sie mitgedacht wird in den einzelnen Beiträgen. Und es gilt dasselbe wie für das junge Publikum, also nicht zu übertreiben, nicht zu verharmlosen und sich möglichst an die wissenschaftlichen Fakten zu halten.
Jetzt ist ja ist für mich zu flach grundsätzlich, aber ich nehme diese Floskel ja jetzt doch und sage, man sagt immer, die jungen Menschen sind unsere Zukunft und die jungen Menschen betrifft das dann auch. Und die Alten sind dann vielleicht eh nicht mehr betroffen, weil unter Umständen nicht mehr da. Aber das heißt, es ist immer so ein Thema Zukunft und wie ist unsere Lebensqualität in der Zukunft. Und die Zukunft mag auch wenige Jahre sein, 10 Jahre sein oder so. Wie siehst du das aus dem jetzigen Standpunkt? Wo deiner Einschätzung nach, wo sind wir in 10 Jahren? Nicht wo müssen wir sein, sondern wo sind wir in 10 Jahren?
Das ist eine sehr schwierige Frage. In 10 Jahren haben wir vermutlich das 1,5-Grad-Ziel verfehlt. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass wir die 1,5 Grad überschreiten werden. Aber ich halte mich immer an das, was möglich ist. Und es ist im Moment noch sehr viel möglich. Und wir kennen, also das ist ja das Gute daran, wir wissen, was zu tun ist. Der IPCC oder WissenschaftlerInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zeigen uns die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und deshalb, also allein diese Möglichkeit macht mir Mut. Ob wir die Kurve kriegen werden, weiß ich nicht. Aber allein die Möglichkeit stimmt mich hoffnungsvoll.
Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, für dich selber, jetzt schreibst du oder kommunizierst du im Rahmen eines großen Mediums und du vertrittst KlimajournalistInnen, was wär ein weiterer Schritt, um diese Ziele, das Klimathema zu vermitteln, den du gerne erreichen würdest, jetzt nicht in deiner Karriere, sondern in deiner Wirkweise, meine ich.
Vielleicht noch zuvor etwas Positives. Ja. Ich habe jetzt sehr viele Probleme aufgezählt, aber ich möchte auch gerne noch sagen, dass eigentlich auch in den letzten Jahren hat sich einiges getan und es läuft auch einiges sehr gut. Also es gibt eigene Klimaresource-Seiten, es gibt mehr Podcasts, also das Bewusstsein ist generell größer geworden. Aber wenn ich mir etwas wünschen könnte, ist, dass ich jetzt hier nicht mehr sitzen muss und sagen, hey, die Klimakrise ist eine Dimension und wir müssen sie mitdenken und dürfen das nicht mehr auslassen, weil es geht im Prinzip um unsere Lebensgrundlagen und wir brauchen intakte Ökosysteme für ein lebenswertes Leben auf dem Planeten. Und ja, ich würde mir wünschen, dass JournalistInnen ihre Verantwortung erkennen und diese Informationen auch weitergeben.
Und wenn man es jetzt völlig umdrehen, aber die Frage ähnlich stellen, wenn du quasi auf die Entscheiderinnen-Ebene kommen würdest und sagen wir morgen Bürgermeisterin der Stadt Wien werden würdest, gäbe es dann so Dinge, wo man sagen, das würde ich jetzt als erstes tun?
Das Schwierige daran ist ja, dass es braucht unzählige unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt ja nicht die eine Maßnahme, die sagt, okay, Klimakrise abgehakt. Weniger Autos in der Stadt, mehr öffentlicher Verkehr, mehr Radwege. Das sind so einzelne Maßnahmen, ja.
Die du gern sehen würdest und die du selber setzen würdest.
Ja, wie gesagt, es braucht ein Bündel von Maßnahmen, aber in der Stadt ist sicher Mobilität ein großes Thema.
Okay. Vielen Dank, Verena. Tolles Gespräch, schöne Themen.
Danke.
Vielleicht wirst du mal Bürgermeisterin von Wien.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Vielen Dank.
Danke.